HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mein Name ist Karin Röder und zu Gast ist heute der Autor und Publizist Rainer Erlinger. Herzlich willkommen bei Doppelkopf.
Ja, hallo.
Herr Erlinger, die meisten kennen Sie als Kolumnist für das Magazin der Süddeutschen Zeitung. Dort haben Sie rund 17 Jahre lang die sogenannte Gewissensfrage beantwortet. Ende 2018 haben Sie mit dieser Kolumne aufgehört. Warum?
Also es ist ja tatsächlich eine sehr, sehr lange Zeit und ich glaube, es ist vielleicht von beiden Seiten her ganz gut, wenn da jetzt was Neues kommt, sowohl von meiner persönlichen als auch sozusagen von der Kolumne her. Ich bin ja sicherlich nicht der Einzige, der zu diesen Fragen Antwort geben kann. Und für mich war es vor allem auch ein bisschen mich der längeren Form wieder zuzuwenden und den größeren Überblicken. Ich habe das ja immer nebenher gemacht, habe aber jetzt gemerkt, dass jetzt dieses länger Nachdenken, einen Gedanken mal wirklich auszubreiten und auch mal in die Tiefe zu gehen, schon mal wieder was Neues gibt. Und ich glaube, es ist auch ganz schön, ich merke das jetzt, weil ich das ja mache, jetzt auch mit einem neuen Buch, dass ich auf diese 17 Jahre Beschäftigung mit den einzelnen Fällen, es waren ja zwischen 10.000 und 15.000 Zuschriften, die ich in der Zeit bekommen habe und fast 1.000, also 800, 900 Kolumnen, dass ich einfach diese vielen verschiedenen Blickwinkel bekommen habe und die mir jetzt, hoffe ich oder ich glaube es, helfen, einen größeren Blick auf die Fragen zu werfen.
Ja, das kann ich gut verstehen. Schade finde ich es trotzdem. Doch umso mehr Zeit haben Sie jetzt fürs Bücherschreiben, die sich ja auch mit den großen Fragen rund ums Gewissen, Moralrecht und Ethik befassen. Das Aktuelle heißt Warum die Wahrheit sagen? Ja, warum denn, Herr Erlinger?
Weil, und da geht es jetzt wirklich ans Eingemachte, möchte ich fast sagen, warum die Wahrheit sagen, im gesellschaftlichen und auch politischen Bereich gerade sehen wir, dass ein gewisser Grundkonsens, fast hat man das Gefühl, aufgekündigt wird. Nämlich der Grundkonsens, dass es Dinge gibt, die stimmen und Dinge, die nicht stimmen. Dass es Fakten gibt und Sachen, die dem nicht entsprechen. Und dieser Grundkonsens scheint verloren zu gehen. Und da, glaube ich, wird es wahnsinnig gefährlich, weil man sich klar machen muss, dass dieser Grundkonsens sowohl die Grundlage ist für unseren Austausch, wenn wir über irgendetwas reden, als auch eben aufbauend auf diesen Austausch für die Demokratie.
Der Grundkonsens der Fakten wurde aufgegeben, sagen Sie, Herr Erlinger. Und der Begriff der sogenannten alternativen Fakten ist daraus entstanden. Wir werden uns im Laufe der Sendung noch näher damit befassen. Jenseits von Formeln und Zahlen. Gibt es denn überhaupt die eine Wahrheit und was kennzeichnet die Wahrheit?
Tatsächlich jetzt auch wieder die nächste große Frage. Sehr viele jetzt auch in dieser Diskussion sagen, ja, es gibt ja eigentlich nur so meine Wahrheit, deine Wahrheit, die Wahrheit gibt es nicht. Und es ist tatsächlich so, dass man sowohl philosophisch sehr viel über die Wahrheit diskutieren kann und da wird ja auch wahnsinnig viel geschrieben und da ist sie sehr schwierig. Aber auch es wird die Wahrheit von der Wahrnehmung oft her gesagt. Ich sehe das so, du siehst das vielleicht anders. Da muss man aber zwei Dinge ganz stark beachten. Das eine ist diese Wahrnehmung und Wahrheit. Wenn ich etwas so wahrnehme, das stimmt auch. Jeder nimmt das unterschiedlich wahr. Aber, und das ist das Wichtige, es muss einem klar sein, dass diese Wahrnehmung nicht den Anspruch auf die absolute Wahrheit hat, sondern es ist meine Wahrnehmung. Und das Zweite, was ich auch ganz interessant und wichtig finde, ist, natürlich kann man diskutieren, ob es jetzt eine absolute Wahrheit gibt oder nicht. Aber für das tägliche Leben, und mit dem täglichen Leben meine ich jetzt nicht nur so den kleinen Alltagsdinge, sondern auch die Politik, sind wir uns doch irgendwie einig, dass es so etwas wie eine Wahrheit gibt, und zwar in dem Sinne, dass sie dem entspricht, wie es ist. Wenn wir über Arbeitslosenzahlen diskutieren, dann kann man natürlich darüber streiten, ist es richtig, die Menschen, die in einer Fortbildung gerade sind, mitzuzählen oder nicht mitzuzählen. Das sind unterschiedliche Betrachtungsweisen, aber wir sind uns einig, dass es doch eine genaue Anzahl von Menschen gibt, die Arbeit suchen oder nicht. Es ist nur die Frage, wie wir sie definieren, wie wir sie festlegen. Aber das Faktum ist da. Es gibt diese Menschen. Und für das tägliche Leben, glaube ich, reicht der Wahrheitsbegriff, dass es dem entspricht, wie es ist, für fast alles aus.
Ja, es kommt ja auch darauf an, in welchem Zusammenhang das gesagt wird. Bleiben wir zum Beispiel bei den Arbeitslosenzahlen. Und in unserem Metier der Publizistik, dem Journalismus, und da gelten ja doch eher die objektiven Wahrheiten, die gebunden sind an Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit.
Genau, und das ist einer der Punkte, die ich versucht habe, in diesem Buch herauszuarbeiten. Und zwar, wir haben ja auf der einen Seite die Wahrheit. Und diese Wahrheit ist vielleicht schwierig festzustellen. Und dann lautet ja der Titel des Buches, warum die Wahrheit sagen. Und da kommen wir zu einem anderen Begriff, nämlich zur Wahrhaftigkeit. Dass man das sagt, was man für die Wahrheit hält. Das ist so die, möchte man fast sagen, landläufige Vorstellung von der Wahrhaftigkeit.
Also nach bestem Wissen und Gewissen.
Genau, ich mache keinen Unterschied zwischen dem, was ich denke und dem, was ich sage, weil ja auch die Lüge seit, also was ich muss sagen, fast 2000 Jahren so definiert wird, dass die Lüge vom Kirchenlehrer Augustinus, wird immer noch so verwendet, eine unwahre, mit dem Willen zur Täuschung vorgebrachte Aussage ist.
Rainer Erlinger, Sie berufen sich bei Ihrer Wahrheitssuche in Ihrem Buch ja unter anderem auf bewährte literarische, kirchliche oder philosophische Quellen. Shakespeare, Kant, Augustinus hatten Sie gerade genannt, um nur einige zu nennen. Oder auch Hannah Arendt. Was ist denn der Unterschied zwischen Unwahrheit und Lüge?
Das ist der große Klassiker. Keiner hat es schöner formuliert eigentlich als Immanuel Kant, der große Philosoph, der eben meinte, man kann nicht verpflichtet werden, die Wahrheit zu sagen, weil jeder Mensch kann irren. Wenn jemand irrt und sagt etwas falsch, dann sagt er die Unwahrheit, aber er lügt nicht. Die Lüge kommt erst dann, wenn ich etwas absichtlich falsch sage. Aber, und jetzt kommen wir wieder zurück ins gesellschaftlich-politische, wir merken gerade, das reicht eigentlich nicht aus. Weil gerade sehr viele Leute genau das nehmen und sagen, aber ich sehe das so und so ist es. Und da kommt man darauf, dass es eigentlich die Wahrhaftigkeit, dieses Bestreben, die Wahrheit zu reden. So würde ich nämlich die Wahrhaftigkeit definieren. Also ist das nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das habe ich auch übernommen. Besteht aus zwei Teilen. Und das hat der große englische Philosoph Bernard Williams sehr, sehr schön herausgearbeitet. Er sagt nämlich, sind zwei Teile dieses Bestreben, die Wahrheit zu sagen. Auf der einen Seite natürlich das zu sagen, was ich meine, aber zugleich sich darum zu bemühen, dass man selbst die richtige Vorstellung von der Wahrheit hat. Und das sind zwei Schritte, die notwendig sind.
Das heißt, ist die Wahrheit dann immer das Gegenteil von der Lüge oder umgekehrt? Ist die Lüge das Gegenteil von der Wahrheit?
Nicht unbedingt, das geht wirklich in die Philosophie tiefer rein. Man kann tatsächlich mit der Wahrheit lügen und umgekehrt. Also wenn ich annehme, es regnet draußen und ich möchte Sie irgendwie ärgern und Sie sind jetzt im Studio und es abgedunkelt ist und sehen draußen nichts und sagen, muss ich denn einen Schirm mitnehmen? Und dann sage ich, nein, müssen Sie nicht. Es ist draußen Sonnenschein, weil ich mich freue, wie Sie im Regen stehen. So. Jetzt hat aber, während wir im Studio sind, das Wetter gewechselt und es scheint tatsächlich draußen die Sonne, dann habe ich zwar die Wahrheit gesagt, weil ich Ihnen gesagt habe, es scheint die Sonne, ich habe aber gelogen, weil ich wollte Sie mit einer falschen Tatsache ins Unglück laufen lassen.
Also man erkennt die Absicht und ist verstimmt.
Das ist sehr schön praktischer ausgedrückt, als ich es jetzt gesagt habe.
Wie oft lügen wir denn eigentlich am Tag, Herr Erlinger? Ach.
Das ist auch wieder ganz interessant,
gelogen.
Es gibt immer diesen schönen Spruch, wer behauptet, nie zu lügen, ist nicht ehrlich. Es gibt Untersuchungen dazu natürlich und die Zahlen schwanken von 2 bis 3 Mal täglich bis 200 Mal täglich. Und das sind unterschiedliche Methoden, mit denen man versucht hat, sich dem zu nähern. Der Klassiker ist auch wieder so, man geht auf ein erstes Rendezvous, auf ein Date und möchte sich gut darstellen. Da wird man vielleicht ein bisschen mehr von der Wahrheit abweichen oder bei einem Vorstellungsgespräch, als wenn ich mich mit meinem besten Freund unterhalte und sage, ich habe ein Problem und mir geht's gerade so. Da bin ich wahrscheinlich sehr, sehr offen und sehr ehrlich.
Naja, nur weil einer nicht alles aus dem Nähkästchen plaudert, hat er ja noch nicht gelogen.
Nein, aber die Frage ist, und das ist jetzt eben wieder ein bisschen diese Beurteilungssache, wenn ich sage, ja, ich bin ein sehr guter Autofahrer, dann kann es sein, dass ich mich für einen sehr guten Autofahrer halte, obwohl ich irgendwie 7 Unfälle letztes Jahr hatte. Nein, also jetzt sage ich hätte. Oder aber ich sage es einfach, weil ich gut dastehen will und jetzt vor, das ist ja oft so mit männlichen Stereotypen belegt, der will irgendwie bei einer Frau einen guten Eindruck machen, sagt, ja, ich bin ein sehr guter Autofahrer, obwohl er weiß, dass er ein bisschen Probleme hat. Und da wären eben dann so diese Grenzen, dass man sagt, das eine Mal ist es eine echte Lüge, das andere Mal ist es eine Dehnung der Wahrheit und das dritte Mal ist es eine falsche Überzeugung.
Ja, und das ist ja auch der Unterschied zwischen Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung. Ich gehe mal davon aus, dass sich viele Autofahrer für gute Autofahrer halten, eben aus dieser Selbstüberschätzung heraus.
Ich mag solche Untersuchungen, weil sie einen schönen intellektuellen Witz fast schon enthalten. Man fragt Menschen, ob sie sich für überdurchschnittlich gute Autofahrer halten. Und das beantworten irgendwie so 80% mit Ja, obwohl es ja einfach von der Theorie her nur 50% sein können, die über dem Durchschnitt liegen.
Ja, eben. Und wenn man sich die vielen Unfälle anschaut, auch die kleinen, die keinen schlimmen Folgen halten, da sprechen die Zahlen ja auch für sich. Ja, es gibt ja auch noch das Flunkern oder die sogenannte verzeihliche Notlüge oder die Lüge als Antwort auf Floskeln. Zum Beispiel fragt einer, wie geht es dir? Und ich sage natürlich gut, wehe, wenn nicht. Oder auf die Frage, geht's gut? Ja, was soll man da sonst sagen?
Ich würde das nicht mal für eine verzeihliche Lüge oder so etwas halten, sondern nicht mal für eine Lüge. Denn wenn man ehrlich ist, komischer, dass ich jetzt das so verwende, dann müsste man feststellen, die Frage, wie geht's in einem, sagen wir mal, weiteren gesellschaftlichen Umfeld, nicht vom besten Freund, der will es wirklich wissen, aber wenn es jetzt der Chef ist, der den Aufzug betritt und sagt, wie geht's, dann müsste man nur mal sagen, wie es einem wirklich geht und an Gesicht ablesen, dass er das definitiv eigentlich nicht erfragen wollte.
Und auch nicht wissen will.
Genau, nicht wissen will. Das heißt, diese Frage, wie geht's, im Englischen mit how do you do, ist es ja noch extremer. Das empfindet kein englischsprachiger Mensch als Frage, sondern das ist eine, wie Sie schon sagten, eine Floskel, die ihren ursprünglichen Sinn verloren hat und deswegen eigentlich nicht mehr eine Frage ist, sondern ein Hallo, ein guten Tag in einer anderen Form, das, und das ist eine Abmachung, mit so etwas wieder beantwortet wird. Wie sehr geehrte Damen und Herren oder sehr geehrte Frau sowieso in der Briefanrede keine Lüge ist, auch wenn ich die nicht mag, weil es eben einfach nur eine Üblichkeit ist, das als Briefanrede zu verwenden.
Inzwischen ist ja auch die Verabschiedung im Brief mit freundlichen Grüßen schon fast eine Aggression.
Wobei, sag ich mal, vor 20 Jahren war mit freundlichen Grüßen undenkbar, da war hochachtungsvoll. Und man sieht, dass wie sich so etwas wandelt. Aber das, was dahinter steckt, ist nur, ich beschließe einen Brief mit einer üblichen Formulierung. Mehr ist das nicht.
Rainer Erlinger, ich sehe, wir können nicht über die Wahrheit reden, ohne uns auch mit der Lüge zu beschäftigen. Bleiben wir noch ein bisschen dabei. Die barmherzige oder die geschönte Lüge. Also sagen wir, eine Freundin fragt mich, wie findest du meinen neuen Haarschnitt? Und ich finde diesen Haarschnitt nicht gut. Ich möchte sie aber nicht verletzen und sage dann beispielsweise, mit einem Scheitel, den du früher hattest oder den ich dir empfehlen würde, kämen deine schönen Augen besser zur Geltung. Geht das?
Das finde ich wunderbar. Sie haben da so viele Dinge reingebracht, die ganz herrlich sind. Nämlich zum einen, dass Sie sagen, es ist subjektiv. Ich finde, das ist ja kein objektives Urteil. Das zweite ist, Sie haben in dem Fall wahrscheinlich ehrlich geantwortet. Gehe ich jetzt mal davon aus. Und das dritte ist, Sie haben das gemacht, ohne zu verletzen. Und das zeigt, dass diese Fragen, die immer gestellt werden, ja, dieser Gegensatz, soll ich höflich sein oder ehrlich oder so etwas, der ist gar nicht so, wie man immer meint. Weil nämlich auf die richtige Art und Weise gesagt, die Ehrlichkeit zum Teil sogar höflicher und besser sein kann, als jetzt eine Lüge, die ja im Endeffekt oft dazu dient, dass man sich selbst schnell mal aus der Affäre zieht, sich nicht damit beschäftigen muss, sich nicht die Finger verbrennen kann. Und oft dient diese Lüge, obwohl man sie als höfliche Lüge auf das Gegenüber bezieht, dass man sagt, ich will nicht verletzen. Ja, ja. Eigentlich mir selbst, ich will keine Probleme haben. Und ob jetzt die Freundin, die fragt, weil sie die falsche Antwort bekommt, den Rest ihres Lebens mit einem grauenvollen Mob und mit einer missratenen Frisur auf dem Kopf herumlässt, ist mir anscheinend dann egal.
Ja, das ist aber kein Freundschaftsdienst dann, ne?
Genau, und das sieht man ganz schön, was nämlich das Hauptproblem der Lüge ist, wenn man jetzt wieder in die Philosophie sozusagen einsteigt. Sie verwehrt den Zugang zur Wahrheit und sie macht den Austausch der Gedanken unmöglich. Wenn ich als allgemeine Regel habe, verletze dein Gegenüber nicht und nicht die Regel habe, sage das, was du denkst, dann ist es nicht mehr möglich, sich über die Frage, steht mir diese Frisur oder nicht, auszutauschen, weil ich nicht mehr weiß, ob das dem entspricht, was das Gegenüber denkt oder nicht.
Ja, Herr Erlinger, Sie beschäftigen sich mit der Wahrheit in Ihrem neuen Buch, warum die Wahrheit sagen und auch, gehört ja unbedingt zusammen mit der Lüge, Komplimente. Ja, Komplimente sollten ja eigentlich auch der Wahrheit entsprechen.
Wenn man nämlich sagt, man trifft jemanden nach 10 Jahren wieder und sagt darauf, du hast dich aber gar nicht verändert. Oder sagen wir ein 20-jähriges Klassentreffen. Und da merkt man, das ist ein Kompliment. Obwohl beiden klar ist, das kann nicht stimmen, weil es irgendwie den Gesetzen der Natur zuwiderlaufen würde. Insofern bedeutet dieses Kompliment nicht, ich mache jetzt eine als absolut aufrichtig und wahrhaftig anzusehende Aussage über dein Aussehen, sondern es bedeutet, ich möchte dir etwas Nettes sagen und ich bin der Meinung, dass du gut aussiehst. Und beiden ist klar, dass dieses Kompliment nicht mehr als das aussagt. Und deswegen würde ich es in diesem Fall, du hast dich aber gar nicht verändert, nicht für eine Lüge halten. Beide wissen, worum es geht.
Also man darf in diesem Zusammenhang auch nicht alles so auf die Goldwaage legen.
Genau. Es gibt eine Bedeutung der Kommunikation über den Wortlaut hinaus. Man muss aufpassen, dass man den nicht ausnutzt, um sozusagen zu täuschen. Aber das Ganze ist ein Spiel. Solange beide es als Spiel verstehen, ist es wunderbar.
Doppelkopfgast Rainer Erlinger macht im Moment mit mir das Spiel. Karin Röder heiße ich. Und er ist nicht nur Mediziner, auch Jurist. Herr Erlinger, wir leben in einer humanistisch geprägten Gesellschaft. Ja. In einem Rechtsstaat sowieso, wo wir doch Gesetze und Verordnungen und jede Menge Regeln haben. Nur das Recht kann uns ja keine Selbstverpflichtung auferlegen. Woher kommt die denn, also diese Selbstverpflichtung zur Wahrheit, wenn nicht zum Beispiel die Religion sie vorgibt?
Also in Deutschland sicher vorherrschend ist Immanuel Kant mit seinem kategorischen Imperativ, handle so, dass die Maxime deines Wollens allgemeines Gesetz sein könnten, dann würde ich nicht mehr mich austauschen können, weil ich mich auf nichts mehr verlassen kann. Also ist das ein in sich widersprüchliches Gesetz, also darf ich nicht lügen. Man kann es aber auch ganz pragmatisch sehen, was zwar ähnlich ist, aber in ein anderer grundsätzlicher Ansatz, dass man sagt, es ist für uns alle besser, wenn wir eine Verpflichtung zur Wahrheit haben, weil wir ja zum Beispiel eine Demokratie, in der wir versuchen, Entscheidungen zu treffen, sei es über Wahlen, sei es über eine Abstimmung, sei es im Parlament, da müssen ja auch die Abgeordneten irgendwie zu einer Überzeugung kommen, was sie für richtig und was sie für falsch halten, oder bei einer Volksabstimmung. Da brauchen wir die Wahrheit, damit diese Abstimmungen und diese Gewaltdelegation vom Volk, also die Demokratie, da alle Gewalt geht vom Volke aus, wird übertragen an ein Parlament und an eine Regierung. Und damit das richtig übertragen wird auf eine Art und Weise, die auf einer freien Entscheidung beruht, brauchen wir die Verpflichtung zur Wahrheit, weil wir wissen müssen, wie sind denn die Dinge und wie müssen sie geregelt werden oder wie sollten sie geregelt werden, wie will ich sie geregelt haben. All diese Entscheidungen brauchen eine Grundlage in der Realität.
Ja, bleiben wir mal bei der Wahrheit. Ist bei der Wahrheit bleiben ansteckend oder umgekehrt, verfällt das eigene Wahrheitsbestreben eher in einem unwahrhaftigen Umfeld?
Natürlich. Also jede Form, wie man sich verhält, ist im Endeffekt ansteckend. Wenn ich sehe, alle um mich herum verhalten sich so und so, dann bin ich eher geneigt, das vielleicht auch zu tun. Also man hat innere Grundsätze, aber die sind ja oft kulturell erworben, die sind mit der Erziehung gekommen. Und wenn halt die Eltern ihren Kindern vorleben, ach, ich kümmere mich um das alles nicht, ich lüge, wo es mir passt, dann werden die Kinder natürlich mit einem anderen Idee, wie wichtig es ist, wahrhaftig zu sein, aufwachsen und dann ins Erwachsenenleben gehen, als wenn die Eltern ihnen nicht nur jetzt sagen wir mal vorschreiben, du musst die Wahrheit sagen, sondern es ihnen auch vorleben. Wobei ich persönlich davon ausgehe, dass es trotzdem diese Überzeugung gibt, diese innere, dass man sagt, das mögen die jetzt alle so tun. Ich fühle mich damit falsch, halte das nicht für richtig. Und das ist etwas, was man vielleicht aus der antiken Ethik, aus der Tugendethik mitnehmen könnte. Man sollte sich so verhalten, wie sich ein tugendhafter Mensch verhält. Und man denkt dann zunächst, das ist ein Zirkelschluss, was soll das? Und dann merkt man aber, nein, man soll sich so verhalten, wie sich jemand verhalten würde, den man für einen guten Menschen hält. Und man kann noch einen Schritt weiter gehen, mit dem ich befreundet sein möchte. Und das ist dann das richtige Verhalten.
Dann lassen wir das zunächst mal so stehen. Warum die Wahrheit sagen, das beantwortet uns der Publizist Rainer Erlinger im heutigen Doppelkopf. Und so heißt auch sein gleichnamiges aktuelles Buch. Und gleich geht es auch um ein Buch, und zwar ein offenes Buch, Herr Erlinger. Ihr Musikwunsch von Stephen Duffy and the Lilac Time, Open Book heißt es.
Ich finde es wunderschön, weil er so schreibt, die Idee, dass das Leben ein offenes Buch ist, in das man hineinschreiben kann und dass man zum einen ja selbst bestimmen kann und aus dem Leben was machen und zum anderen, dass die Zeit kurz ist und dass man vielleicht dann zurückblickt und denkt sich, oh, ich hätte lieber mehr Freunde gemacht und so weiter. Er stellt das ja auch in Frage in diesem Text, aber abgesehen davon, dass es ein schönes Lied an sich ist, wirklich ein Lied, das mich jedes Mal über mein Leben und ob ich es richtig führe und so weiter nachdenken lässt.
Stephen Duffy and the Lilac Time, Open Book hieß dieser Titel. Das offene Buch ist ja auch ein Synonym für Menschen, die scheinbar nie lügen. Ja, was ja auch täuschen kann, Herr Erlinger. Sie sind Mediziner und Rechtswissenschaftler, auch Publizist, heute bei Doppelkopf in HR2 Kultur zu Gast. Und viele beklagen ja heute den Verfall der Wahrheit und der Wahrhaftigkeit beziehungsweise den Verfall der Werte. Können Sie dem zustimmen?
Also beim Verfall der Wahrheit und Wahrhaftigkeit, zumindest im öffentlichen, gesellschaftlichen und politischen Bereich, muss ich leider zustimmen. Ich stimme nicht zu dieser allgemeinen Meinung, die Politiker lügen doch alle. Aber es ist tatsächlich so, dass irgendwie eine neue Strömung in der Politik und in der Gesellschaft entstanden ist von Menschen und Politikern, die kein Interesse mehr an Fakten haben. Mhm. Und das muss man feststellen und ich halte es für verheerend und das ist eigentlich auch ein bisschen der zentrale Punkt meines Buches, ein Plädoyer dafür, dass wir uns an die Wahrheit, an das, wie es ist, halten müssen und das verteidigen müssen.
Also Sie meinen die sogenannten Fake News, manipulierte Nachrichten, die werfen ja die rechten Populisten, zum Beispiel den seriösen Medien, vor ja, auch dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass sie selbst ja intensiv betreiben, zum Beispiel im Internet. Ne?
Also das halte ich jetzt zum Beispiel für eine, ich muss fast schon sagen, leider für eine fast schon geniale Umdrehung einer Tatsache, dass man sagt, ich halte mich nicht mehr an Tatsachen und um das zu verteidigen, werfe ich einfach denjenigen, die sich versuchen, an Tatsachen zu halten, dass man sich irren kann. Das ist immer da. Ja, also ich könnte nie von mir behaupten, dass ich noch nichts Falsches geschrieben habe, aber ich kann von mir behaupten, dass ich mich immer bemüht habe, das Richtige herauszufinden. Und der zweite Punkt ist der eben, unabhängig von den Fake News, überhaupt die Frage, sind Fakten relevant? Man hört ja tatsächlich manchmal von manchen Politikern dann jetzt inzwischen die Sätze so wie, das mag schon so sein, aber die Menschen empfinden es anders. Natürlich kann man sagen, das Gefühl der Menschen ist eine relevante Größe in einer politischen Entscheidung. Das ist auf jeden Fall notwendig. Aber man muss es so benennen und muss sagen, dieses Gefühl entspricht den Zahlen und es entspricht der Realität oder nicht. Man kann trotzdem sagen, das entspricht zwar jetzt das Gefühl nicht der Realität, aber zum Beispiel ein Bedrohungsgefühl kann Menschen in ihrem Leben und in dem, wie sie das Leben führen können, so beeinträchtigen, dass man sagen kann, das reicht aus, um an etwas handeln zu müssen. Nur um darüber reden zu können, ob man handelt, wie man handelt, ist es notwendig, dieses Gefühl mit den Fakten abzugleichen. Und dann erst kann man eine klare und gute Entscheidung treffen, wie man darauf reagiert.
Heißt das, muss dann der fragende Bürger beziehungsweise der gewillt ist, sich zu informieren, die Wahrheit auch ertragen können? Oder will er nicht manchmal die Wahrheit auch gar nicht so genau wissen?
Wir alle, das ist fast schon eine psychologische Grundkonstante. Man nennt das in der Psychologie, wo heutzutage alles Englisch genannt wird, der Confirmation Bias, also Confirmation für Bestätigung, Bias für die voreingenommene, etwas verschobene Wahrnehmung, dass man alles das, was der eigenen Überzeugung und Meinung entspricht, wahrnimmt und alles, was dem nicht entspricht, nicht. Der Klassiker ist der Raucher. Wenn man dem sagt, dass das eines der tödlichsten Verhaltensweisen ist, dass das die Lebenserwartung massiv senkt und so weiter, wird der sofort in seinem Bekanntenkreis oder in der Familie meistens, der Onkel sowieso hat geraucht und ist 102 geworden. Mhm. Das nimmt man wahr. Die so und so vielen, die das alles nicht haben, die blendet man aus. Das ist eine ganz, wie soll man sagen, menschliche Eigenschaft. Und das Besondere daran ist, man muss sie sich nur bewusst machen. Ja. Das haben wir beide auch. Wir sehen auch die Sachen, die uns passen, sehen wir lieber als die, die uns nicht passen. Und man muss nur aufpassen, dass man das eben dann nicht für die absolute Wahrheit hält.
Kommen wir nochmal zurück auf die politische Lüge. Also spätestens seit dem sogenannten Ehrenwort von Uwe Barschel wissen wir ja, dass ein Ehrenwort nicht immer ein Ehrenwort sein muss. Oder ich denke da an die von Helmut Kohl versprochenen blühenden Landschaften, die ja den Bürger nichts kosten sollten, den Steuerzahler. Und der damalige Kanzlerkandidat der SPD, Oskar Lafontaine, hat gesagt, das geht nicht. Das wird uns was kosten, ja, und zwar eine ganze Menge, und ist sofort abgestraft worden. Das heißt, die SPD hat nicht den Kanzler stellen können. Das war doch auch sowas. Da wollten doch die Bürger belogen werden und haben den quasi bestraft, der die Wahrheit gesagt hat.
Da muss man ein bisschen jetzt einhaken. Ich will überhaupt keine politische Wertung, dass ich für den einen oder den anderen bin. Aber man muss sich überlegen, hat Helmut Kohl wirklich gegen besseres Wissen gesagt, etwas, was er für falsch hielt, um die nächste Wahl zu gewinnen? Mhm. Oder hat er sozusagen die self-fulfilling prophecy, die selbsterfüllenden Versprechungen, hat er so gesagt, mit gemeinsamer Anstrengung und so weiter werden wir es schaffen. Und vielleicht hat er als Nachkriegskind gesehen, wie Deutschland 1945 ausgesehen hat und wie es in 20 Jahren später, 1965, Wirtschaftswunder alles funktioniert hat, ohne die Hilfe eines doppelt so großen sozusagen Schwesterstaates. Also es ist nicht abwegig zu sagen, das war etwas, an das er geglaubt hat, dann war es keine Lüge, sondern ein Irrtum.
Gut, er hat im besten Fall sich selbst was vorgemacht, aber Tatsache ist doch, dass die Bürger dann doch lieber dieser schönen Vision geglaubt haben, als den Unkenrufen eines Herrn Lafontaine.
Genau, und das ist wieder, die Seite ist im Endeffekt so etwas Ähnliches, ein Verwandter dieses Confirmation Bias, dass man der angenehmen Versprechung lieber glaubt, als der unangenehmen. Mhm. Man glaubt ja zum Beispiel auch, das mag sich jetzt widersprüchlich sein, man glaubt zum Beispiel etwas, vor dem man Angst hat, oft mehr. Also etwas, was das Angst macht, glaubt man oft eher als das, was beruhigt, weil die Angst in der Evolutionsgeschichte ein sehr, sehr sinnvoller Mechanismus ist. Wenn ich sage, pass auf, da hinten sind wilde Tiere, dann ist es besser, das zu glauben, als es nicht zu glauben. Dann habe ich wahrscheinlich, wenn ich das glaube und dann nicht hingehe, tendenziell mehr Nachkommen, als wenn ich sage, ach, was soll das, das wird schon gut gehen und dann dahinter laufe. Und das ist zum Beispiel jetzt auch wieder was man in der Politik gerade sieht, diese Furcht und diese Angst verbreitenden Nachrichten oder Behauptungen verbreiten sich oft schneller als jetzt die angenehmen, harmlosen und so weiter.
Ja, oder die Nachrichten, die erst gar nicht genannt werden. Ich denke jetzt an ein Beispiel, was noch gar nicht so lange zurückliegt, 2015. Der damalige Innenminister hieß Lothar de Maizière. Ja, und der hat einen Tag nach den Terroranschlägen in Paris während des Länderspiels Frankreich-Deutschland, da hat er das Länderspiel Deutschland-Holland in Hannover absagen lassen. Und das begründet mit der Aussage, verstehen Sie bitte, dass ich darauf keine Antwort geben möchte. Ein Teil der Antwort würde die Bevölkerung nur verunsichern. Also er hat ja hier nicht gelogen, aber er hat den Bürgern in paternalistischer Manier einen Teil der Wahrheit vorenthalten. Wie finden Sie das denn?
Ich halte es für falsch. Und tatsächlich hat auch de Maizière sich später dann davon distanziert und sagt, das würde er jetzt nicht mehr so machen. Man sieht daran, auch wenn er nicht gelogen hat, so ein bisschen hat man den Eindruck, bei Herrn de Maizière, der würde das tatsächlich auch nicht tun, so von seiner Grundstruktur, was man so von außen mitbekommt. Dieses etwas Nichtsagen, wenn man das jetzt hier mit der Lüge vergleicht, bedeutet, ich schwinge mich dazu auf, besser zu wissen, was für den anderen gut ist als nicht. Das ist eine Entmündigung und im Endeffekt eine Manipulation. Ist schon unaufrichtig, aber es ist noch nicht gelogen. Aber es ist eben eines dieser Hauptprobleme der Lüge, dass jede Lüge das Gegenüber manipuliert. Deswegen ist ja die Absicht zu täuschen in der Definition der Lüge enthalten. Und das ist eben in der Politik und gerade in einer Demokratie verheerend, und hebelt das Ganze aus.
Rainer Erlinger, 53 Jahre alt, promoviert in den Disziplinen Humanmedizin und Rechtswissenschaften. Nach dem Studium in München haben Sie zunächst in der Notaufnahme gearbeitet, bevor Sie Ihr Jurastudium fortsetzten und auch als Rechtsanwalt zugelassen wurden. Doch seit Jahrzehnten, kann man ja inzwischen schon sagen, befassen Sie sich als Publizist vor allem mit medizinrechtlichen, rechtsphilosophischen und Moralthemen. Bleiben wir mal bei dieser Schiene. Also sollte ein Arzt dem Patienten die Wahrheit sagen, wenn er zum Beispiel eine unheilbare Krankheit hat?
Von ganz, ganz seltenen Ausnahmefällen abgesehen, ja. Das gehört sowohl zur Idee des Arztseins, zum Verhältnis zwischen Arzt und Patient, und es gehört auf jeden Fall zur Idee der Autonomie des Menschen als Patient. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Es gehört auch zur Heilkunde, weil diese Idee, ich lasse jemanden nicht nur im Unklaren, sondern ich täusche ihn, jeglicher Form der Behandlung, und sei es jetzt eine heilende Behandlung oder eine lindernde Behandlung, eigentlich entgegenläuft.
Der nimmt ja damit auch dem Patienten die Möglichkeit, seine Selbstheilungskräfte. Und sei es, dass sie die Krankheit noch ein bisschen entschärfen, nimmt er
ja,
den.
Ja, das nimmt er zum einen. Na gut, man kann sagen, kommt, ja, ich kenne diesen Patienten, den würde das jetzt in eine Lethargie stürzen, der würde total den Lebensmut verlieren und so weiter. Trotzdem hat dieser Mensch ein Recht darauf, das zu wissen. Er hat allerdings auch ein Recht darauf, das nicht zu wissen. Er kann zum Beispiel sagen zum Arzt, ich möchte die Diagnose nicht hören. Ich möchte nicht wissen, wie viele Monate ich noch zu leben habe oder nicht zu leben habe. Das gehört auch zur Autonomie. Aber natürlich gehört auch dazu, vielleicht will der noch, man muss jetzt gar nicht diese berühmte Bucketlist, dass er noch irgendwie einmal nach Rom will oder einmal auf den Eiffelturm oder sowas, aber vielleicht will er noch mal irgendwie sich mit Freunden oder Verwandten aussprechen, mit denen er irgendwie im Zwist liegt, noch etwas klären, Testament ändern und so weiter. Ja. Das muss man doch alles dem Menschen ermöglichen.
Rainer Erlinger, Gewissensbisse, Macht und Wahrheit, Täuschung, Manipulation, Vertrauensverlust, Ausübung von Macht, ja, sowas kann man dem Lügner ja schon unterstellen, denn er zerstört ja die Basis der Kommunikation. Und wozu das führen kann, das sehen wir in den USA. Donald Trump, bevor wir über den reden und seinen Machenschaften, hören wir noch ein bisschen Musik. Arturo heißt das Stück von Christian Brommer, so ein Instrumentalstück. Was haben Sie sich dabei gedacht, Herr Erlinger?
Ich bin ein großer Freund der elektronischen Musik, und Christian Brommer, den ich jetzt auch tatsächlich auch kenne, ist einer der Musiker, der kommt aus dem Jazzbereich, der echte sozusagen gelernte klassische handwerkliche Musik mit der Elektronik verbindet und dabei eine sehr hochwertige und trotzdem sehr, sehr kraftvolle und energetische Musik macht.
Arturo hieß dieser Titel von Christian Brommer, ein Wunsch von Rainer Erlinger, der heute zu Gast ist bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Ja, wir hatten eben in der vergangenen Runde über die politische Lüge gesprochen, Herr Erlinger, und ein Mann, der weltweit steht für die politische Lüge, er streut zusätzliche Nachrichten, die den Wert der seriösen Nachrichten verhindern. Dann Gerüchte, natürlich, was man von Gerüchten so sagt. Es ist ja immer was Wahres dran, angeblich. Meist aber aus dem Zusammenhang gerissen. Doch die Rechercheure der Washington Post haben seine Worte analysiert und festgestellt, dass er schließlich bis zu 165 Mal am Tag per Twitter gelogen hat. Und dennoch gibt es die Theorie, dass man ihn nicht eindeutig der Lüge überführen kann. Wie gibt's denn sowas?
Also es sind zwei Ansätze. Das eine ist, dass die Washington Post hat irgendwie nach vielen Jahren und vielen, vielen Tausenden, wie sie immer sagten, false or misleading claims, also falsche oder irreführende Behauptungen, dann ein einziges Mal gesagt hat, da hat er gelogen. Und zwar mit einer Begründung, bei der man eben merkt, dass die sich das nicht einfach machen, sondern auch mit der Lügentheorie auseinandersetzen. Ja. Dass sie sagten, wir können nicht in die Köpfe schauen. Sprich, sie können nicht wissen, ob er nicht wirklich sich den ganzen Tag ständig irrt. Das muss man ihm zugute halten und deswegen war es nur ein einziger Fall, wo sie es irgendwie nachweisen konnten.
Ja, kann man mal sehen, dass ausgerechnet auch eins der Medien, die Donald Trump ja im Grunde verachtet, es dann ihm gegenüber so gewissenhaft nimmt und da eben nicht von Lügen spricht. Ja. Sie schreiben in Ihrem Buch auch von dem sogenannten Bullshit.
Genau.
Und dass man allenfalls Trump so eine Form von Bullshit unterstellen könnte. Genau. Was genau ist das?
Ja, also Bullshit bedeutet, dass man etwas sagt, von dem es einem egal ist, ob es richtig ist oder nicht, sondern man sagt es nur entweder, um gerade etwas zu sagen, weil man das Gefühl hat, man muss sich äußern. Das ist ja etwas, was vielleicht in den sozialen Medien, wenn man mal schaut, sehr viele Leute meinen, sie müssen das jetzt kommentieren. Manche leiten sogar das ein mit den Sätzen, ich weiß das jetzt zwar nicht, aber ich sage mal so und so. Das kann man ja tatsächlich lesen. Da denke ich mir, ah ja, interessant. Aber der zweite ist, der sagt etwas, weil ihm diese Aussage gerade in den Kram passt. Entweder um gut dazustehen oder um das, was er jetzt gerade behaupten will, was er durchsetzen will, was er machen will, einfach zu untermauern. Und es ist ihm vollkommen, ihm oder ihr, muss man dazu sagen, egal, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und damit kommt man an eine Grenze, weil das entspricht nicht mehr der Definition der Lüge, dass man etwas für falsch hält und es sagt, um das Gegenüber zu täuschen, sondern der Bullshitter hält das, was er sagt, nicht für falsch, sondern es ist ihm vollkommen egal, ob es falsch ist oder nicht.
Es ist eher so ein Unterhaltungsmoment.
Oder aber eben einfach ein Nützlichkeitsmoment. Mhm. Ich sage einfach das jetzt, weil mir das so passt. Und das Interessante ist, man würde zunächst denken, ja, Moment, das ist ja weniger schlimm als jemand, der absichtlich lügt, der mir jetzt irgendwie mich täuschen will und die Tatsachen ganz bewusst, man sieht da so richtig so ein böses Gesicht, die verdreht. Aber wenn man länger nachdenkt, merkt man, dieser Bullshit löst größeren Schaden aus auf die Dauer, weil er eben, da kommen wir wieder zurück, die Basis, dass wir Fakten brauchen, dass es einen Unterschied zwischen wahr und falsch gibt, negiert. Es ist der Unterschied zwischen dem Falschspieler und dem Spielverderber. Der Falschspieler zieht ein Ass aus dem Ärmel heimlich und spielt damit. Der weiß, wie die Spielregeln sind und nutzt sie aber zu seinen Gunsten aus und betrügt. Der Spielverderber greift zum Stapel der Spielkarten und sucht sich die besten raus, offen.
Ja.
Damit ist das Spiel zu Ende. Der ist also verheerender als der Falschspieler. Und wenn man das jetzt überträgt auf die Gesellschaft, ist das eben derjenige, der Bullshitter, ist wie der Spielverderber, nur dass es kein Spiel ist, sondern unsere Gesellschaft und die Politik und das, der Staat und das Zusammenleben, das damit zerstört wird.
Und man kann ihn deswegen auch nicht eindeutig der Lüge überführen.
Nein, und es geht auch sozusagen auch für ihn innerlich nicht. Ich mache nicht das klassische Trump-Bashing jetzt in dem Buch. Und zwar, weil ich einzelne Beispiele genau bringe und im Wortlaut zum Beispiel ein Telefonat mit Bob Woodward, dem bekannten Journalisten, das mitgeschnitten wurde mit seiner Erlaubnis. Und man sieht, wie er im Satz die Richtung wechselt. Ja. Und in der zweiten Satzhälfte das Gegenteil von dem behauptet, was in der ersten Satzhälfte gesagt hat und es ihn überhaupt nicht stört.
Ja, man könnte vielleicht bei ihm auch so von einer Form von Selbstmanipulation reden. Er gibt einem Telefonpartner ihm ein Stichwort und er kehrt daraufhin seine eigene Richtung genau ins Gegenteil.
Also der Ghostwriter seines Buches The Art of the Deal, der ja lange mit ihm zusammengearbeitet hat, hat genau das gesagt. Er hätte, zum einen sei er ein strategischer Lügner, ich zitiere das jetzt alles nur, ich kenne Herrn Trump nicht, ich kann keine eigenen Aussagen für ihn geben. Und er sagte zum anderen, sei es faszinierend, wie sehr er selbst das glaubt, was ihm gerade günstig erscheint.
Vielleicht ist das sein, in Anführungsstrichen, Geheimnis oder das Geheimnis seines
Erfolges. Das Erfolgsrezept, ja. Also der ist auf jeden Fall, was das angeht, sehr begabt und, ja, muss man fast schon sagen, genial.
Rainer Erlinger, vor Jahren gab es mal ein Buch des Journalisten Ulrich Wickert. Und das hieß, der Ehrliche ist immer der Dumme. Da ging es auch um Steuerhinterziehung und was weiß ich. Aber ich finde die Überschrift schon sehr griffig und ja, fast schon beleidigend. wenn ich mich selbst doch für überwiegend ehrlich halte. Ja. Der Ehrliche ist immer der Dumme. Ist da was dran?
Ich halte den eigentlich für falsch. Es ist nur dann der Fall, es kommt auf den Maßstab an, wenn mein Maßstab ist, möglichst viel Geld an mich zu raffen und möglichst durch die Welt zu kommen, mit ständig meinen Vorteil zu haben und irgendwie auf Kosten anderer, dann könnte man es diskutieren. Ich persönlich glaube, dass es auf lange Sicht ohnehin nicht stimmt. Aber es ist schon ein falscher Maßstab. Die Frage ist nämlich, will man eigentlich mit sich im Reinen als Mensch, wie ich sage, dieser tugendhafte Mensch, ein Mensch, mit dem man selbst auch gerne befreundet wäre, will man so leben, dann ist man als Ehrlicher nicht der Dumme. Das ist man nur dann, wenn man eigentlich wie ein schlechter Mensch leben möchte. Das tut man leichter, wenn man unehrlich ist.
Das heißt, Herr Erlinger, Sie würden dann auch in Kauf nehmen, dass andere Sie vielleicht für ein bisschen naiv halten oder, wenn Sie auf der anderen Seite stehen, für ein bisschen zu gut, glaube ich.
Also wenn ich jetzt ein Haus kaufe, dann würde ich schon sehr aufpassen, ob man mich anlügt oder nicht. Wenn ich jetzt irgendwo eine Kleinigkeit mache, dann ist mir meine Lebenszeit und meine Grundeinstellung des Lebens zu schade, ständig alle in Verdacht zu haben. Da werde ich lieber mal von Zeit zu Zeit betrogen und schaue dann etwas dämlich aus der Wäsche, muss ich ganz offen sagen, weil ich denke, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber dazwischen will ich doch nicht ständig mit so einem Aufpassen, auf der Lauer liegen, will mir jetzt jemand was Böses. Da geht es einfach darum, dass so möchte ich nicht leben. Ich halte es auch für mich persönlich für viel, viel angenehmer und ein besseres Leben, wenn ich das positiv sehe und mag es auch mal naiv sein und gelegentlich zu Rückschlägen führen.
Wann hatten Sie das letzte Mal ein schlechtes Gewissen, weil Sie es mit den Wahrheiten nicht so genau genommen hatten, Herr Erlinger?
Das sage ich natürlich nicht jetzt öffentlich. Das wäre ja, wie soll man sagen, nicht sehr klug. Ich kann mal so sagen, mal irgendwo eine Ausrede, weil man irgendetwas nicht machen wollte, irgendwo nicht hingehen wollte. Aber wo man einfach sagt, ich muss jetzt nicht jemandem sagen, ich habe da jetzt keine Lust dazu, sondern da, ich kann leider nicht. Das kann man ja noch vielleicht so ein bisschen, ich kann leider nicht, weil ich eigentlich nicht möchte, das so in Klammern dazu setzen. Das ist alles nicht sehr sauber und so, aber das wären die Punkte, an denen ich sage, da war es vielleicht ein bisschen.
Aber menschlich.
Danke, das nehme ich als Kompliment, danke.
Ja, und dabei haben Sie ein ganzes Buch darüber geschrieben, Warum die Wahrheit sagen, erschienen beim Duden Verlag. Rainer Erlinger, vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch.
Danke Ihnen.
Und zum Schluss lassen wir es jetzt noch ein bisschen regnen. Musikalisch versteht sich. Die Regentropfen-Prelude von Frédéric Chopin. Und das hat auch einen besonderen Hintergrund, warum Sie sich diese Musik gewünscht haben.
Ja, mein vorheriges Buch hieß ja Wie umwerfend darf ein Lächeln sein, mit Texten über die Liebe und die Partnerschaften. Und ich habe daraus ein Programm gemacht mit einem Pianisten, einem dänischen Pianisten, Gustav Pikut, in dem ich Texte über die Liebe und Probleme und vielleicht leichte Konflikte in der Liebe spreche und er dann dazu passende Stücke am Klavier spielt, unter anderem eben, weil eine der Fragen darum geht, ja, da kommt der Regen drin vor, ob man sich freuen darf, wenn es regnet, weil dann die Freundin wieder schneller aus dem Urlaub zurückkommt. Und das war jetzt dann die Überleitung zu dieser Regentropfen-Prelüde, die aber zugleich, und deswegen haben wir sie genommen, weil sie eigentlich nicht so mit der Liebe zu tun hat, eines der bekanntesten und schönsten Klavierstücke überhaupt auch ist.
Ja, und gehen Sie mit diesem Programm auch auf Tournee?
Von Zeit zu Zeit sind wir damit unterwegs, ja.
Dann werde ich mal reinschauen. Vielen Dank, Rainer Erlinger.
Ich danke Ihnen.